Danke, Jesus, danke, Jesus. Ich hätte auch ohne Mikrofon schreien können. Wow, Gott ist gut. Danke, Jesus, du bist gut. Ist einfach gut. Hey, willkommen zum Gottesdienst. Ich lade dich heute wieder ein zu hören. Nicht, was ich zu sagen habe, sondern was der Heilige Geist dir zwischen den Zeilen sagt. Ja? Ganz sicher hat er ein Wort für dich. Mich bewegt die ganze Zeit so ein Lied, Fear is a Liar, genau, in Englisch. In Deutsch heißt das, Angst ist ein Lügner. Genau. Und mir scheint so, als wenn, keine Ahnung warum, aber dass ich das einfach so sagen muss heute. Wenn dich diese Angst begleitet, im Alltag, dann hat das nur einen einzigen Grund. Wenn wir unseren Blick von Jesus lenken, kannst du dir das vorstellen? Du schaust Jesus an und du blickst ein bisschen zur Seite. Was wirst du sehen? Du wirst Wellen sehen, Wellen der Finsternis. Ich bezeichne das mal so. Ja? Und wenn du dann verweilst auf diesen Wellen der Finsternis, und die kommen aus dem System dieser Welt, nicht aus dem Reich Gottes, und du verweilst da drin und lässt dieses Fenster offen und blickst darauf, dann hat die Angst Chance, in deinem Leben einen Haken reinzuschlagen, verstehst du? Weil du dich auf etwas fokussierst, was von dieser Welt ist und was nicht von Jesus ist. Und nur die Angst wird nur gehen, wenn du dieses Fenster schließt, den Blick wieder auf Jesus lenkst. Und nur dann hat der Haken keine Chance, die Angst zu machen. Ich habe ein Buch angefangen zu lesen, sehr informativ. Und ich dachte, alter Schwede, was kommt da auf uns zu, ja? Bezogen auf Religion und auf so einige andere Sachen. Verstehst du? Und ich dachte, okay, soll ich das weiterlesen? Will ich das überhaupt wissen? Oder bleibe ich hier? Ich lese so viel wie nie im Moment hier in diesem Buch. Bleib hier und hab Frieden, Geborgenheit, Gelassenheit. Und ich habe mich entschieden, weiterzulesen. Ich dachte, okay, ich nehme das als Info auf, weil ich weiß, dass das Licht dann erst recht leuchten kann in der Dunkelheit. Ja? Also lade ich dich ein, wenn du in dieser Angst, wenn sie dich begleitet und sie beeinflusst nicht nur dich, sondern auch dein Umfeld, in deiner Familie macht sich das bemerkbar. So ein Stress, alles Mögliche. Und ich sag's dir, ich gehe sogar so weit zu sagen, das sind dämonische Einflüsse. Verstehst du? Und wenn du diese Tür nicht schließt, dann wird das Fenster immer offen bleiben und du wirst immer einen Terror fühlen. Und wenn du es loswerden willst, diese Angst, dann kehr um, komm zu Jesus. Und wenn du willst, können wir nach dem Gottesdienst gemeinsam darüber reden. Es hat immer eine Ursache. Okay? So. Und jetzt steigen wir wieder ein in unsere Vision. Drei Predigten haben wir gehört. Ich habe alle drei genossen. Ich habe sie mir zu Hause angehört. Ich dachte, wow. Mann, lass uns das mal durchbuchstabieren, die müssen wir als Gemeinde kennen, oder? Wofür steht O? Mach das bitte aus. Mach das aus. So. Wofür steht das O? Und bei drei sprechen wir das gemeinsam aus. Eins, zwei, drei. Ah, hier ist noch ruhig. Das müssen wir üben. A. Eins, zwei, drei. S. Siegreiche Überwinder. Ha, das müssen wir noch üben. Das ist ein Lifestyle. Ich kann da ein bisschen eine Show draus machen, aber es ist ein Lifestyle als Kind Gottes. Es geht ja nicht darum, keine Ahnung, irgendwelche Slogans zu haben. Es ist ein Lifestyle einer Gemeinde. So habe ich gestern zugehört ein bisschen, letzten Sonntag, Entschuldigung, es vergeht so schnell alles, und denke, okay, OAS, E kommt noch, ich darf E. OAS, und dachte ich, oh, ein bisschen buchstabiert, merkst du, was da rausklingt, OAS? Wenn wir nur diese drei Buchstaben benutzen und wir haben alles in dieser Gemeinde, Ort der Gegenwart Gottes, Arme und Hände seiner Liebe, siegreiche Überwinder. Aber das vierte wird fehlen. Was meinst du, was daraus für eine Gemeinde entstehen wird? Wenn kein Abfluss da ist für diese Gegenwart Gottes, kannst du dir das wie ein See vorstellen. Er wird irgendwann trüb, richtig? Alle Voraussetzungen waren da. Er war durchsichtig, klar, kostbares Wasser, ringsum herrliche Bäume, verstehst du? Aber wenn es nicht abfließen kann, dann wird es trüb. Es wird ungenießbar. Es wird kein schöner Ort. Und deswegen braucht es unbedingt dieses E. Das ist ein praktisches E. Das schauen wir uns heute an. Also, Erweckungsgemeinde. Was hat dich heute morgens eigentlich bewogen, in den Gottesdienst zu gehen? Kannst du dir selber beantworten. Warum bist du hier? Ich kann mir vorstellen, als du Jesus gerade kennengelernt hast und du voller Leidenschaft, voller Feuer und Begeisterung warst, bin ich sicher, dass du diese Frage ganz schnell beantwortet hättest. Super schnell, oder? Warum gehe ich in den Gottesdienst? Erinnerst du dich an deine erste Liebesbeziehung? Kein Weg zu weit, oder? Keine Herausforderung zu groß, kein Lokal zu teuer, um eine Gelegenheit zu schaffen, wo du deinen Liebsten treffen kannst oder Liebste. War das so? Wie ist das mit unserer Liebe zu Jesus? Bist du immer noch on fire? Gehst du immer noch gern zum Gottesdienst und sagst, ich will dahin, weil ich da Gemeinschaft mit anderen habe oder nicht? Oder wenn Herausforderungen vor dir stehen, gehst du sie leicht an oder siehst du den riesen Berg und sagst, oh. In der ersten Verliebtheit, dann war nichts zu schwer, oder? Du hattest, egal wie lange du arbeiten musstest, du hattest immer Gelegenheit oder du hast die Gelegenheit geschaffen, frühzeitig wegzukommen, um deine Liebe zu treffen. Das ging immer. Wie ist es jetzt? Sind wir noch erweckt? So oder eher nicht? Okay, was heißt Erweckung überhaupt? Ich habe Wikipedia natürlich nachgeschlagen, ne? Kann man da ganz schnell. Erweckung bedeutet, im Sinne der Erweckungsbewegung meint meistens ein entscheidendes, einschneidendes, subjektives Erlebnis, des plötzlichen Ergriffenseins durch Gott, was zu einer radikalen Kehrtwendung im Leben eines Menschen und zur völligen Hingabe an Gott führen kann. Kann. Es muss nicht. Du kannst ergriffen worden sein, du kannst ihn mal gefühlt haben, aber du bist den Schritt nicht gegangen und bist stehen geblieben. Wer kennt John Bevere? Ich weiß nur, er ist jetzt 75 mittlerweile und heißt John Bevere, ja. Okay, und er hat Folgendes erzählt. Er hat sich bekehrt Ende der 70er, 80 und in der Anfang 80er gab es so eine Erweckung, ja. Riesengroße Erweckungsbewegung mit Wunder, mit Zeichen. Und er sagte, er ist gerade frisch zum Glauben gekommen, hat einen Pastor begleitet, war in einer Gemeinde und hat Wunder und Zeichen gesehen. Er hat es live gesehen. Und er sagt, in dieser Gemeinde waren hinten Rollstühle aufgereiht, Krücken an den Wänden aufgereiht. Das war normal. Ich war damals knappe 10, 12 Jahre alt und ich habe mit 14, 15 irgendwann gehört, es hat etwas gegeben. Ja, weil ich war nicht in so einer Gemeinde, wo sowas präsent war. Es war ein bisschen ein abgeschlossener Kreis. Aber diese Bewegung war super stark damals. Und er erzählt weiter. Er sagt, ich meine, das ist ja auch wieder abgeklungen, ne, diese starke Erweckungsbewegung. Und dann sagt er, da war ein Arzt, der hat mit seinem Team einen Mann reingeschoben in den Gottesdienst, der hatte einen Tag zu leben, war Fakt. Und dann sagt er, das war verrückt, nach dem Gottesdienst ist der Mann rausgelaufen wieder, gesund. Solche Dinge waren an der Tagesordnung. Eines Tages, sagt er, kam Jesus mit zwei Personen in Begleitung in diese Kirche. Er hat das nicht ausgemalt, wie genau, aber Jesus war da. Und Jesus hat einen Abdruck an der Decke hinterlassen, ein Riesenbild von seinem Gesicht. Da dachte ich, okay. So, jetzt wirst du sagen, Alex, du spinnst oder John, du übertreibst. Und dann sagt er, Fakt ist, Leute sind wochenlang aus ganz USA gekommen, um das Bild von Jesus an der Decke zu sehen. Ja, Gottes Gegenwart war so stark da. Nun, jetzt ist John 75. Es hat sich alles ein bisschen beruhigt. 40 Jahre sind vergangen seit dieser Bewegung, ne? Und er sagt so, Gott, was ist los? Und Gott hat ihm damals gesagt, John, alles, was du jetzt siehst, ist eigentlich nur eine Vorbereitung dessen oder ein Hinweis, was einmal sein wird. Es wird noch viel größer, viel übernatürlicher. Und es wird nicht geführt durch einzelne Personen, so Stars in der Gemeinde, ja, so bestimmte Namen. Gut, dass es so war. Aber das, was kommen wird, wird einfach aus mir heraus geboren werden, viel größer. Meinst du nicht, dass wir dazugehören wollen? Meinst du nicht, dass wir auch eine Gemeinde sein wollen, wo Geist Gottes ja einfach wirkt, nicht weil wir ihn herbeirufen, sondern weil er da ist und die Chance hat, hier reinzukommen und zu tun und zu machen? Das wollen wir. Und dann sagte er so, also sein Verständnis, warum so lange Ruhephase, 40 Jahre schon, ne? Und wir kommen ja immer mehr, wer die Uhr beobachtet, die Zeit mitverfolgt. Leute, wir leben in der Entrückung. Ja? Wir leben, wo Jesus uns die Gemeinde bald holen wird. Aber vorher werden wir eben noch was erleben. Klar wird Finsternis zunehmen. Ich kann mir vorstellen, Verfolgung auch. Ne? Auch hier. Für uns Christen wird es nicht einfacher. Aber vorher wird eine Kraftwirkung stattfinden. Und dann sagte er so, diese Phase dieser Ruhe war eine Zeit der Vorbereitung. Mose hatte auch 40 Jahre, wurde er vorbereitet, oder? Und dann gab es ein Riesending durch Mose. Das war ja krass, was er alles erlebt hat. Wurde David auch nicht eine lange Zeit vorbereitet und viele andere? Wurden Gemeinden nicht geprüft durch verschiedene Dinge in dieser Phase, durch Wohlstand, durch verschiedene Bewegungen, ja, durch alles Mögliche, was so eine Gemeinde Einfluss gefunden hat, ob sie wirklich in Gottes Wort wandelt oder nicht. Alles Vorbereitungsphase. Sind wir fest? Sind wir in Christus? Wollen wir das? Und er sagt, es ist Zeit. Er meinte, er hat dann aufgezählt, 16 Orte in den USA, wo total Sachen aufbrechen, habt ihr bestimmt auch gehört, ne? An Unis Erweckung, da ist keiner, der vorne steht und predigt, so ein älterer Pastor, Prediger, was auch immer. Oder in den Straßen versammeln sich Leute, beten einfach Gott an, ohne dass vorher groß eine Predigt gehalten wurde oder aufgerufen wurde. Das sind 16 Orte, da bricht das einfach aus. Das sind wie kleine Vorboten, scheint mir zu sein. Warum immer woanders? Warum nicht hier? Also mir reicht's, ehrlich. Mir reicht's echt. Immer da, wo erweckt sein ist, ja, wo erweckte Menschen sind, da ist mal Leidenschaft, da ist Begeisterung für Jesus. Dass diese Erwartungshaltung, Gott hat noch mehr vor, noch mehr mit mir, mit dir. Da ist so eine Haltung da, da ist noch mehr. Da ist ein Traum, der wahr wird, da ist eine Vision, der man folgt. Ja, was ist die Vision, deine Vision im Reich Gottes? Hast du eine? Weißt du, was dein Auftrag ist? Das sind Werke, die einem mit Leichtigkeit gelingen, ja, weil Gott selbst am Werk ist. Er wirkt durch dich. Da ist eine Gemeinschaft da, die mit Begeisterung Jesus dient. Ohne Neid, ohne hinterm Rücken zu reden, sondern einfach da ist und feiert, was Gott macht. Ja, und wenn man in der Gruppe geteilte Freude, ist auch viel größere Freude, wie jemand alleine irgendwo Tolles erlebt. Beides ist gut, aber in Gemeinschaft viel mehr. Und weißt du, Gott kennt auch keine Ausnahmen. Gott will, dass jeder dabei ist. Er will nicht, dass du oder dass ich am Rand stehe und nur zuschaue, quasi. Und es geht so an mir vorbei. Welche Gründe ich dann auch immer habe, vielleicht Angst, vielleicht, oh Mann, das ist mir aber zu übernatürlich. Das ist mir aber zu geistlich. Die erste Erweckung in den 50ern hier, wo der Geist Gottes ausgegossen wurde, ne, die Dahlmeier-Bewegung, viele standen daneben und sagten, oh Mann, das ist aber übernatürlich, unnatürlich, das ist komisch. Nee. Ja, und dann hat man das komplett abgelehnt und wir hatten eine lange Periode Dürrezeit hier. Weil wir Gott verboten haben, einfach zu wirken. Und wir haben uns zurückgezogen. Wir sind nicht in die Werke, die Gott vorbereitet hat, für jeden von uns nicht hineingetreten. Und wir haben nicht gemacht, was wir hätten tun sollen. Aus Angst. Aus Angst kenne ich nicht. Aber Gott möchte nicht, dass wir daneben stehen und nur zuschauen. Gott ruft jeden dazu auf. Wir schauen uns einen kleinen Text an, ein, zwei Texte, es wird gar nicht so viel heute. Gott sagt, mach. Jesus hat gesagt, mach. Und Jesus hat jeden herausgefordert, zu machen. Jeden. In Matthäus 28, 18, Vers und 19, ja. Da lesen wir so einiges. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Gibt es Größeres? Wer auf Jesus schaut, kann keine Angst haben. Geht nicht. Ist nicht machbar. Petrus stieg ja auch aus dem Boot, wisst ihr noch? Petrus steigt aus dem Boot, geht auf dem Wasser. Das ist crazy, da sind Wellen, da ist Wind, es ist dunkel. Er steigt aus, sieht Jesus und geht. Und dann blickt er kurz zur Seite. Ihr hört ja, neugierig ist man ja immer, oder? Und kriegt Angst und sinkt. Oder als Lot, habe ich jetzt auch gelesen. Lot flieht aus Sodom und Gomorra und seine Frau blickt zurück. Ah, das war so schön da. Ich bin neugierig. Gott hat gesagt, schau nicht zurück. Sie schaut zurück. Wird zur Salzsäule. Ja? Wohin blicken wir? Wenn wir auf Jesus schauen, dann, Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben. Und dann geht's weiter. Darum geht zu allen Völkern und Macht. Macht, versteht ihr? Das ist aktiv. Macht. Wir sind alle aufgefordert zu machen. Egal wie alt wir sind, wie jung, wie erfahren oder unerfahren, Macht. Wir sind alle dazu aufgefordert zu machen. Die Menschen zu meinen Jüngern, okay, dabei sollt ihr auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sie taufen. Also, du kannst dir etwas aussuchen, was du machen willst, sie zu Jüngern zu machen oder zu taufen oder die ne, für sie beten, dass sie den Heiligen Geist erfüllen. Das ist ja, hey, aber mach. Eine erweckte Gemeinde macht. Jesus hat gebetet, nicht wahr? Aber ich habe ihn noch nie gesehen, dass er in Gemeinschaft gebetet hat. Und dann sagen die Jünger, lehre uns. Gebetsabende sind gut. Aber Jesus hat immer vorher geklärt, bevor er in den Tag geht, was ist zu tun heute? Was soll ich machen? Hat er mit Gott im Gebet besprochen und wusste, was Sache ist und hat dann gemacht. Und hier kann jeder, keiner kann sich herausnehmen und sagen, mach du mal. Mach du mal, ich gehe hinterher und guck ein bisschen. Nein, ein erweckter Mensch macht. Er macht einfach. Ah, wir schauen uns noch etwas an. Was mit Macht? Also jeder muss machen. Nach meinem Empfinden gibt es nichts Größeres, als einen Menschen zu Jesus zu führen. Schau mal, das ist eine Anlage, die ewig ist. Wirklich eine Anlage, die in der Ewigkeit hineinwirkt. Sonst ist nichts ewig. Nichts. Gar nichts. Reinhard Bonke hat mal so einen Ausspruch geleistet. Er war noch jung und ist frisch im Glauben, Missionar. Ja, ich will los. Und dann wurde er gefragt, hey, was willst du eigentlich mal erreichen im Leben? Sagte er, ich will 1 Million haben. Aha, schön. Als Missionar, Millionär, ne, kannst du dir vorstellen, nicht so einfach. 1 Million Euros. Dann sagt er, ich will 1 Million Menschen für Jesus gewinnen. Und dann überleg dir mal den Ertrag, die Zinsen in der Ewigkeit. Kannst du dir das vorstellen? In der Ewigkeit? Einen Menschen und der Ertrag daraus in der Ewigkeit? Also, als wir die Oase gestartet sind, weißt du, da hatten wir haben ja auch was erlebt vorher. Jung, frisch verheiratet, die anderen waren noch viel jünger. Das war so ein Haufen. Aber wir haben etwas gesehen. Wir haben gesehen, wie im Ruhrgebiet Menschen, die anders waren wie wir. Sie kamen aus der Landeskirche, die waren völlig anders gekleidet wie wir. Geist getauft, Wunder und Zeichen passieren mit denen. Ich denke, alter Schwede, wieso wirkt der Heilige Geist im Ruhrgebiet, aber hier nicht? Dann waren wir irgendwo im Süden, Kasachstan, Kirgisien, waren wir unterwegs, haben wieder gesehen, kann man wohl nicht angehen. Wieder Leute, die sind ganz anders wie wir, wo ich denke, oh, okay, Landeskirche wieder. Und Gott wirkt, das kann nicht sein, und hier in Mollberg nicht. Das kann einfach nicht angehen. Das war die Antriebsfeder für das, was jetzt heute Oase heißt. Ja? Oase war überhaupt nicht im Plan. Die Gemeinde hatte, das war auch nicht der Plan, eine Gemeinde zu bauen damals für die. Sondern das war einfach zu sehen, Gott, du bist dahinten, du bist hier der gleiche. Gott, der gleiche Geist wohnt doch in uns. Und das hat uns herausgefordert. Wir wollen sehen und Gott hat sich dazu gestellt. Menschen sind zu Jesus gekommen und irgendwann ist die Oase entstanden. Das war echt witzig. Also, und das ist 25 Jahre her, meine ich, dass sie gegründet wurde, offiziell, als Oase ungefähr. Ne, eine Generation ist vorbei, ja. Und diese Oase hat Verschiedenes erlebt. Sie hat Hochzeiten erlebt, da wurde gefeiert, oder? Wunder und Zeichen waren hier. Beerdigung fand statt, ja, auch. Es wurde gezankt, gezofft, oder? Das hat es auch gegeben. Streitereien, hey, alles Menschen. Es wurde aber auch Versöhnung gefeiert, nicht wahr? Und ich gehe gerne in diese Oase mittlerweile. Gerne hier. Sie hat Corona überlebt. Ja. Sie hat die Türen nicht geschlossen. Was meinst du, was Jesus will? Er wohnt hier und er freut sich, hier zu sein. Aber das Machen bleibt trotzdem Mach. Das entbindet uns nicht vom Mach. Schau mal, als Jesus am Kreuz, bevor er ans Kreuz ging, jetzt wirst du sagen vielleicht, okay, ich habe Angst, ich weiß nicht, wie das Mach umgesetzt werden soll. Mach. Vielleicht denkst du, ich habe Angst, den ersten Schritt zu tun. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wie ich den ersten Kontakt schaffen soll. Aber ich bin sicher, du kennst das, wenn du durch die Straßen gehst, fremde Menschen siehst und es triggert dich. Hinzugehen, einfach hinzugehen, weil irgendwas dich zu dem zieht. Kennst du das? Ganz sicher kennst du das. Das ist der Geist Gottes, der in dir ist. Ja, und du weißt nicht, wie und was der erste Schritt sein soll. Du bist völlig verunsichert. Schau, was Jesus erlebt hat. Gott hatte ja eine Vision, oder? Die Versöhnung mit den Menschen, dass die Menschen mit Gott versöhnt werden sollen. Jesus sagt, ich führe den Auftrag aus, Vater, ich will dich ehren. Er ist freiwillig gekommen auf die Erde. So. Und dann in dieser Karwoche in Gethsemane, was hat Jesus da gebetet? Er wusste eigentlich, was auf ihn zukommt. Er wird leiden müssen. Hatte er das schon mal erfahren? Nein, er wusste nie, wie das ist, mit Sünde beladen zu sein, oder? Er hat diesen Schritt noch nie gemacht. Glaubst du, er war sich sicher in dem, was er tut? Die Überzeugung? Ja, er war sich in seiner Überzeugung sicher, das zu machen. Aber was ihn erwartet, wusste er nicht. Was hat er denn gebetet? Er sagte, hey Vater, wenn möglich, lass es an mir vorbeigehen. Weißt du, wie oft laufen wir durch die Straßen und wir fühlen das, ja, und der Kelch, wir lassen ihn vorbeigehen. Kennt ihr das? Stell dir vor, Jesus hätte das gemacht. Oder stell dir vor, Jesus hätte gesagt, weißt du was, Vater, ich gehe ans Kreuz im Geist. Ja? Ich denke alles im Geist durch. Alle Sünden nehme ich auf mich, auch auf die von Alex Addison. Im Geist sterbe ich und bin 3 Tage am Kreuz, keine Ahnung. Glaubt ihr wirklich, Gottes Reich wäre auf der Erde, jemand wäre gerettet worden? Nein. Jesus musste sterben und den Schritt tun, ans Kreuz gehen, ne? Die Hölle plündern. Er musste machen. Wir sind aufgefordert zu machen. Und du kannst es machen. Alles, was wir brauchen, ist in dir. Es ist da. Und interessant ist, wenn man das macht, Leute, ich kenne das doch auch. Wer das schon erlebt, ne? Emma, kennst du das? Ja. Dieser erste Schritt, wenn du ihn überwunden hast, manchmal stammelt man Dinge und du denkst, Alter, was laber ich da für einen Scheiß? Aber das Herz ist am richtigen Fleck. Und wenn du dann wieder rausgehst, denkst du, boah, danke Jesus, das war ja der Hammer. Boah, das machst du einmal, das machst du zweimal, das machst du dreimal. Danach wirst du nur noch warten, Jesus, wo kann ich machen? Kannst du es dir vorstellen? Mach einfach. Mach. Okay, 3 Merkmale einer erweckten Gemeinde. Lass uns die kurz anschauen. Was erweckt sein mit einem macht? Ja? Unser Verhalten ist immer von der Liebe Gottes bestimmt. Wir schauen uns den Epheser Kapitel 5 an. Apostel Paulus beginnt diesen Epheserbrief ganz stark, meine ich, mit Verheißung, mit was wir sind und was wir haben. Und denke so, boah. Und dann schreibt er an Christen. Und hier kommen Dinge, wo ich denke, oha, echt jetzt? Und dann steht da zum Beispiel das erste Merkmal. Und lasst euer Verhalten von der Liebe bestimmen, so wie auch der Messias seine Liebe bewiesen hat, als er sein Leben für uns hingab. Er brachte sich als eine Opfergabe dar, an der Gott großes Wohlgefallen hat, von Liebe Gottes getrieben, bestimmt sein. Ha, also, wenn wir auf Menschen zugehen oder weißt du, dieses Empfinden haben, dann treibt dich Jesus an, das ist diese Liebe in dir drin. Wenn sie nicht da ist, dann musst du sie wieder wachkriegen. Ja, aufwachen. Jesus kann sonst nicht hier erweckte Gemeinde gestalten. Wir sind ja eine Gemeinde, wir alle. Also, von der Liebe bestimmt, von der Gottesliebe. Dann wandeln im Licht. In Vers 8, ja, genau, Kapitel 5, Vers 8. Also, Jesus ist das Licht, wir leben in seinem Licht, wir spiegeln Jesus wieder. Wir leben als Auferweckte durch den Geist in Jesus Licht. Also, normalerweise gibt es nichts Verborgenes. Also, früher gehörtet ihr zwar zur Finsternis, aber jetzt gehört ihr durch den Herrn zum Licht. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Manchmal bewegen wir uns in der Grauzone. Kann das? Und nutzen auch gesetzesbedingt graue Zonen. Das geht noch. Hier könnte ich noch Steuern sparen. Hier gebe ich nicht alles an. Grauzone. Hey, das waren wir früher. Heute sind wir im Licht. Neulich war ein Vertreter bei uns, ja, wir haben ja ein Haus verkauft, muss man versichern, Brandschutz, bla bla bla. Und dann sagt er, hast du Keller angegeben, Dachboden angegeben, hast du das angegeben? Sag, aber keine Ahnung, ich habe den Vertrag übernommen. Haben wir reingeguckt und mussten natürlich nachbessern. Ne? Und sagt er, weißt du, wie viele Christen viele Dinge nicht angeben, um ein bisschen einzusparen oder irgendwelche Vorteile herauszuholen. Hey, wir sind alle nicht gefeit oder laufen Gefahr, uns so zu verhalten, oder? Wenn unser Blick nicht klar auf Jesus gerichtet ist, dann passieren diese Dinge. Wir sollen im Licht wandeln, nicht grau. Im Licht gibt es keine graue Zonen. Gibt es nicht. Und das vierte ist liebevolle Weisheit. Ja, in Vers 15. Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Als nicht töricht, sondern als weise Menschen. Es gibt Weisheit, die kommt von dieser Welt. Es gibt Gottes Weisheit. Gottes Weisheit ist nicht vorschnell. Sie nimmt sich Zeit. Sie denkt nach. Sie fragt Gott, was hast du im Plan? Ja? Die ist gelassen. Und dann trifft man auch Entscheidungen, die anders sind, wo andere Leute denken, Alter, geht's noch? Kannst du nicht so entscheiden. Doch, kannst du. Warum? Weil du es von Gott empfangen hast. Und das ist nicht die Weisheit dieser Welt, sondern die Weisheit von Gott. Wie kannst du leben und nicht versichert sein, alles versichert haben? Wie geht das? Hast du keine Angst? Oder was auch immer, ne? Leute gucken und sagen, wie kannst du? Ja, kann ich. Weil Gott mir das gesagt hat. Woher nimmst du dein Vertrauen? Jesus. Woher weißt du, dass die Erde noch 1000 Jahre stehen wird? Hey, ich bin nicht doof, ich lese in der Bibel. Und dann kannst du weise leben, weise Entscheidungen treffen, ohne Angst. Genau. Also, wir kommen auf die Zielgerade. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich weiß nicht, wo wir uns alle bewegen, ja? Wie dein Leben aussieht, ob du im Licht bist oder ob du noch in der Grauzone bist oder ob du Gelegenheiten vorbeistreichen lässt, wo du hättest handeln sollen und dich nicht getraut hast, weil du ja angeblich nicht gewusst hast, was zu tun ist. Einfach machen. Machen. Und du wirst on Feuer sein. In Vers 15. In Vers 14 werden diese drei Dinge zusammengefasst. Und Gott spricht, hör zu, Gott spricht zu uns Christen da. ganz klare Aufforderung zu denen, die angeblich eine tolle Gemeinde hatten. Ne? Wir haben ja eine tolle Gemeinde. Und ja, da ist ganz klar, da steht, denn alles, was ans Licht kommt, kann selbst Licht werden. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer. Schläfst du? Schlaf ich? Diese Antwort kannst du dir selber nur geben. Ja, steh auf von den Toten. Geistig tot? Kann man geistig tot sein? Letzte Woche in der Predigt war eine Gemeinde erwähnt worden, die alles hatte. Sie hatte wirklich alles. Tolle Gottesdienste, tolle Performance. Und dann sagt Jesus da, hey, du bist tot. Hol dir was Lebendiges wieder. Keine Ahnung, lass uns prüfen. Und dann wird Jesus dein Licht sein. Und dann, das ist erweckte Gemeinde, versteht ihr? Verstehen wir? Alles, was wir vorher gehört haben, in diesen drei Predigten, das ist super. Wenn wir aber nicht selbst wach werden, wach sein wollen, kann das nicht stattfinden. Und es wird nichts nach außen gehen. Und durch unsere Gemeinde werden keine Menschen zu Jesus geführt. Kein Leben ist da. Oder? Wenn du magst, kannst du gleich einfach mitbeten. Wenn nicht, einfach still sein. Ich würde gern beten. Du darfst deine Augen schließen. Danke, Jesus. Vater, wir wollen jetzt einfach genau das beten, was deine Jünger gebetet haben. Als man sie bedroht hat, als man ihnen angedroht hat und ihnen Angst gemacht hat, hatten sie ganz klare Worte gefunden, Gott. Und das will ich jetzt in deinem Namen aussprechen. Herr, sieh die Angst, die mich bedroht, dein Wort frei zu verkünden, Herr. Und alles, was mich bindet und ich nicht frei bin in dir, du siehst das, Herr, ich lege es dir hin. Hilf uns, hilf mir, deine Botschaft frei zu verkünden, Jesus. Frei zu machen und zu tun, was du mich beauftragt hast und was du vorbereitet hast für mich. Vater, und ich bitte dich, dass du durch Jesus einfach Wunder und Zeichen wirkst, damit dein Wort bestätigt wird, damit dein Evangelium bestätigt wird. Danke, Herr. Wir werden den Gottesdienst einfach mit einem Lied beenden. Ja, und du kannst in dich hineinhören, du kannst mitfeiern, kannst mitsingen. Jesus liebt dich, er wartet darauf, er will sehen, wie du machst. Und wir als Gemeinde wollen Zeugnisse hören. Ja, es wird spannend. Amen.